Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 46 des Podcastes KI in der Industrie. Wir sprechen heute über Bildverarbeitung und auf der anderen Seite der Leitung sitzt
Peter Seeberg, ein herzliches Grüß Gott.
Hallo Peter, guten Morgen nach München. Wir haben gerade schon in unserem Vorgespräch gesagt, es gibt so viel Corona-News. Wir wollen in diesem Podcast nicht viel über Corona sprechen. Wir machen nur an zwei, drei Stellen ein paar Hinweise und dann beenden wir das Thema Corona auch wieder, weil ich habe das Gefühl, das überschwappt die Leute in allen sozialen Netzwerken. Nur noch Corona, Corona, Corona. Wenn ich morgens Deutschlandfunk anmache, immer nur Corona. Die Leute brauchen auch noch etwas anderes als diese Pandemie. Und wir haben uns überlegt, alle oder viele von euch, Ihnen sitzen jetzt im Homeoffice oder sind vielleicht sogar in Kurzarbeit. Und was tut man in dieser Zeit, wenn man ein bisschen freie Zeit hat? Man sollte sich fortbilden. Und wir glauben daran, KI ist ein Riesenthema. Peter und ich haben dazu das Buch geschrieben, KI in der Industrie. Und wir haben in einem Kapitel die wichtigsten Fortbildungen, Seminare, Videos rund um KI gesammelt und haben euch diese Datei online gestellt, dass ihr das runterladen könnt und ausprobieren könnt, Kurse checken könnt, Videos euch angucken könnt, neben dem Podcast euer Wissen im Bereich KI noch zu vergrößern. Ich packe den Link zu dieser Datei, die der Peter in jahrelanger Kleinarbeit gepflegt hat, erweitert hat, ergänzt hat, mit Zielgruppen, mit Kosten, mit allem, was dazugehört, packe ich in die Shownotes und dann könnt ihr euch von daheim bei dem Thema weiterbilden. Peter, wie lange sammelst du diese ganzen Events oder diese ganzen Seminare, diese ganzen Fortbildungen schon?
Seit 2-3 Jahren tatsächlich, ja. Mhm.
Genau, du sammelst seit 2-3 Jahren diese Seminare und Fortbildungen. Und einer, der vielleicht jetzt dazukommt, sind nämlich unsere Freunde von Aerium, vom Theo Steininger. Die haben nämlich ein spannendes Webinar zur Bayesischer Statistik online gestellt. Link kommt auch in die Shownotes. Peter, erklär uns kurz, warum ist Bayesische Statistik so wichtig?
Die Details. Also Nummer eins, was ich in LinkedIn gesagt habe, es geht um Bayesische. Es geht nicht um bayerische Statistik. Der Bayes, ganz interessant, ein Pfarrer, ich glaube, aus dem Jahr, ist es 1780 oder 1880. Es gibt zwei große Schulen, so viel kann ich sagen. Ich komme nachher auch noch auf die Statistik, ich bin aber kein Statistiker. Es gibt auf die eine Seite die Frequentisten, das sind die Leute, die sagen, ich habe jetzt mein Spiel hier, meine 6, wie heißen die Teile, die ich meine Würfel und so weiter und so fort. Das sind die Frequentisten und die Bayesian, also die auf dem Pastor basierende Schule, ist eine sehr große Schule und das machen unsere Freunde von Aerium, die sagen, ich habe a priori Wissen und auf Basis von diesem Wissen, was ich vor mir sehe, was ich habe, was ich in den Händen habe, baue ich dann eine Wahrscheinlichkeit in die Zukunft auf. Insoweit, und wie du sagst, der Link, den werden wir verfügbar machen. Und der Maxim, der geht da, ich glaube, 3/4 Stunde, geht da sehr detailliert drauf ein. Und ich habe auch gemeint, auch für diejenigen, die uns vielleicht jetzt zuhören, die jetzt nicht so detailliert drin sind, auch in der Python-Programmierung oder was ist ein Jupyter Notebook, die können das auch angucken. Und die können dann schauen, wie er das genau in so einem Jupyter Notebook dann macht.
Okay, das war also quasi die Bayesische Statistik und die ganzen Fortbildungen war so mein erster News-Teil. Und jetzt habe ich noch was von Google gefunden bei VentureBeat. Und Google hat nicht einen Semantic Reactor rausgebracht. Und ich zitiere, the tech giant describes, it is a demonstrator of how natural language understanding can be used with pre-trained generic AI models as well as a means of display intimidation around using machine learning. Companies are using NLU to create digital personal assistants, customer service bots and semantic search engines for reviews, forum and the news, wrote Google AI researchers Ben Pitsiak and Steve Pucci and Aaron Cohen in a blog post. However, the perception that using NLU and machine learning is costly and time-consuming prevents a lot of potential users from exploring its benefits. So, und jetzt wollen sie das erleichtern und haben diesen Semantic Reactor, then which is certainly a whitelisted experiment in the Google Cloud AI Workshop, allows users to sort lines of text in a sheet using a range of AI models. Testing requires filling out a form and awaiting email detailed instruction about how to install it. It offers ranking methods that determine how lists will be sorted based on input text, including semantic similarity. The lines more similar in meaning to the input will be ranked higher. Input response, the lines that are the most appropriate conversational response are ranked higher.
Interessant.
Wer den ganzen Text lesen will, ich packe das auch in die Shownotes rein. Da kann man sich es auch nochmal genauer anschauen und durchlesen. Man merkt, da ist noch richtig Musik drin in dem ganzen Thema Sprache und AI.
Das semantische Internet ist ja das Ziel seit vielen Jahren von unserem Sir. Wer hat das World Wide Web erfunden?
Oh Peter, du stellst jetzt Fragen hier früh am Morgen. Weiß ich jetzt gerade auch nicht.
Jetzt stehen wir beide auf dem Schlauch. Aber da in diese Richtung wird es gehen. Was habe ich? Europäische Patentamt schaut auf das Jahr 2019 zurück. Die haben mit 181.000 Patentanmeldungen einen neuen Rekord aufgestellt. Das sind 4% mehr über dem Vorjahr. Und zum ersten Mal wurden die meisten Patentanmeldungen im Bereich der digitalen Technologien eingereicht, nämlich 5G und, wem wundert's, künstliche Intelligenz. Aus Deutschland stammen 15%, Spitzenreiter USA mit 25%. Da habe ich dann ein bisschen kurz nachdenken müssen. Ich habe das gar nicht so abgelegt im Kopf, dass die Europäer, wenn die auf dem amerikanischen oder asiatischen Markt ein Patent anmelden müssen, ja genauso umgekehrt die Amerikaner ja auch zu uns kommen. Aber interessant zu sehen, die Chinesen, wenn es um die Einzelfirmen auch eine sehr hohe Zahl. Ja, wir hatten das Thema schon mal mit dem Münchner Patentanwalt Thomas Lederer, der uns damals erzählt hat, wie der RAN auf die KI-Patente eingesetzt hat, was quasi jetzt mit dieser offiziellen Meldung im Nachhinein nochmal bestätigt wird. Damals hat er aber auch gemeint, ein Patent einreichen bedeutet natürlich nicht, dass man das dann 2-3 Jahre später auch zugeteilt bekommt. Und wer mehr über das Thema hören möchte, das war schon in Folge 7, das war Mai letzten Jahres, sprechen wir mit ihm über KI und Patente in der Industrie.
Okay, interessant. Was hast du noch?
Ja, und ansonsten zweites Thema, die Rolle der KI im Allgemeinen, aber viel spezifischer wirklich Data Science und Statistik. Natürlich Statistik, hatten gerade schon Bayes, eine ganz wichtige Rolle bei der Erklärung, aber auch bei der Suche nach einer Lösung für SARS-CoV-2 alias Covid-19. Es gibt sehr viele Initiativen, die Wissenschaftler, Studenten, Data Scientisten, Statistiker weltweit zusammenbringen. Ich sehe die, gehe da nicht immer in Detail rein, aber ich kriege die schon mit, dass da sehr viel funktioniert. Daten, sei es auf GitHub, aber auch von der Johns Hopkins Universität. Ich denke, die meisten von uns, die ab und zu mal sich die Daten angucken, stoßen immer wieder auf diese Johns Hopkins Universität. Aber auch, und das hat mich gewundert, von der Süddeutschen Zeitung. Die haben dann irgendwann einen CSV-File zur Verfügung gestellt. Ich habe den runtergeladen und habe meine eigene Korrelationen, mein eigenes Wissen quasi aus diesen Daten rausgezogen. Ja, ich bin nicht derjenige, der dann komplexe Modelle baut, aber das kann heute jeder machen. Und das Thema Open Data, damit hat es ja in dem Sinne zu tun, das werden wir in einer nächsten Folge sicher nochmal diskutieren. Und da geht es bei uns natürlich darum, inwiefern auch wir in der Industrie möglicherweise mit diesem Thema Open Data, das Verfügbarstellen von Daten, relevante Daten für die Industrie umgehen können.
Nur ganz kurz jetzt ein Einschub von mir. Also was mir in den letzten Wochen aufgefallen ist, in den letzten Tagen muss man sagen, in vielen Medien werden immer nur die absoluten Zahlen in der Statistik, also in diesem Graphen gezeigt, anstatt die Zuwachsrate pro Tag. Und wie ich das verstehe, ist die ja entscheidend am Ende. Also die muss man runterbekommen, damit man im Prinzip die Leute wieder auf die Straße schicken kann, darf, soll. Also von daher bitte auch immer die Zuwachsrate pro Tag publizieren.
Obwohl das genau, ja, die Bundeskanzlerin ja auch, obwohl sie das offensichtlich nicht abgestimmt hat. Ich habe dann gedacht, aber sie als Physikerin, sie weiß ja genau, worum es geht und hat ja gesprochen von der bis heute quasi Wachstumsrate 2, 3, 4 Tage. Und sie hat, glaube ich, gesagt, das muss Richtung 10 Tage gehen. Und das wurde jetzt nochmal wiederholt von dem, wie heißt es, Ministeramt.
Das ist der Kanzleramtsminister. Im Bundeskanzleramt.
Genau, wie du sagst, ja. Und ich habe Richtung Statistik anhand dieser Wahrheitsmatrix in einem LinkedIn-Beitrag, was es genau bedeutet, wenn die Sensitivität, und das ist so ein Standardbegriff aus der Statistik, da geht es um die Beurteilung eines binären Klassifikators, eines Covid-19-Schnelltests, und der war nur bei 33%. Das bedeutet nämlich, dass der Anteil an tatsächlich Kranken, bei denen die Krankheit auch erkannt wurde, bei nur 33% liegt. Das bedeutet, von 100 Kranken wird bei 67 das nicht erkannt. Also ich will da jetzt keine Negativität in diese Diskussion. Das ist aber ganz wichtig. Das war der Virologe, der ja jetzt diese Woche dann auch da von der Universität Bonn, und der geht ja in den Bereich Heinsberg, wo wir ja so einen Bereich haben, der ganz am Anfang dabei war. Ich habe gesehen, dass es gar nicht so weit weg ist von der holländischen Grenze, genau dort, wo ich auch daher bin. Und das ist sehr wichtig, weil ich habe gerade auch gelesen, dass die Spanier, die haben den Chinesen ganz viele Tests quasi zurückgeschickt, und da war das genau so, da war das bei diesen 33%. In diesem Fall hat aber der Professor, der Virologe, einen Test von einer Berliner Firma. Also das fand ich nur interessant, um genau dieser statistische Klassiker quasi, welche Rolle der hierbei spielt. Ja, hoffen, dass das von Bosch angekündigte Gerät diese Woche, ne?
Ja, genau.
Das soll, glaube ich, in einem Monat oder so auf den Markt kommen. Hoffen wir, gehen wir davon aus, dass das eben von seiner Sensitivität her bessere Zahlen liefern wird. Ja, Modelle, dessen Job es ja ist, in die Zukunft zu schauen. Und vergessen wir nicht, dass du in unserer Machine Learning-basierte Modelleindustrie genauso, die schauen in die Zukunft, die sagen uns, was wird da demnächst passieren. Und diese Modelle, egal ob sie jetzt geteilt werden, in der New York Times bin ich es manchmal, oder bei der Bild oder in den sozialen Medien, die erklären uns Lesern immer, was passieren würde, wenn wir unsere sozialen Kontakte zu schnell wieder aus der Bits und Bytes bestehenden digitalen in die echte Welt aus Atomen und Vieren verlegen. Und in dem Sinne, halten Sie es noch ein wenig aus. Wir tragen hoffentlich dazu bei, Ihren digitalen Aufenthalt nicht nur als Zwang, sondern auch als Chance zu erleben.
Jetzt muss ich an der Stelle noch einen Hinweis machen und vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn bei Übermedien habe ich einen spannenden Artikel darüber gefunden zum Thema Wissenschaftsjournalismus und dass das keine große Tag für den Wissenschaftsjournalismus war, als diese Pressemitteilung von Bosch verschickt wurde. Sehr spannend durchzulesen, packe ich einfach auch mit in die Shownotes rein.
Okay, gut.
Hast du sonst noch was, Peter, oder sonst gehen wir zum Hauptteil?
Nee, das reicht jetzt an Covid-19, ja.
Wie bereits ja schon im Einstieg angekündigt, sprechen wir heute über Bildverarbeitung. Und der Peter und ich haben uns gedacht, naja, das ist so ein großes Thema, Bildverarbeitung. Wir machen heute Grundlagen und schieben euch in 2-3 Tagen später nochmal eine Anwendungsgeschichte mit dem Fraunhofer IPA hinterher. Und darum machen wir so eine quasi Doppelfolge für euch. Und wir haben in dieser Grundlagenfolge mit Erik Marquardt vom VDI gesprochen, beziehungsweise du hast mit ihm gesprochen, Peter. Woher kennst du Erik Marquardt?
Ich habe den Herrn Marquardt kennengelernt. Das war eine Konferenz auf Mallorca. Das war vor einem Jahr ungefähr. Das war für uns beide ein ganz besonderes Wochenende, podcastmäßig, du kannst dich erinnern.
Ja, an das Wochenende kann ich mich noch gut erinnern. Wir hatten dann nämlich morgens früh schon Anrufe von einem Interviewpartner, der auf einmal den Podcast offline gesetzt werden wollte, weil er keine Freigabe von seinem Chef hatte oder wie auch immer. Und ein irrsinniges Hickhack damals. Ich kann mich noch gut an dieses Wochenende erinnern.
Weil da bin ich ja morgens früh um 7 Uhr gelandet oder so, durfte da eine Präsentation geben. Und das war dieser Bereich, ich weiß nicht genau, wie er heißt, es ist ein Teilbereich des VDMA, europäische Bildverarbeitungs, ich sag mal, Gruppe, Entität, etwa 100 Leute, die da zusammengekommen sind. Da war unter anderem auch der Professor Philipp Sluzelek, mit dem ich jetzt in den nächsten Wochen sprechen werde. Ja, und da war das erste Mal dieses Thema, was für mich auch relativ neu war, wo diese gesamte Bildverarbeitungsindustrie eigentlich sich bewegt, der eine schneller, der andere langsamer, von dem klassischen in das, ich sag mal, neue Machine Learning-basierte Bildverarbeitung.
Was mir aus deinem Gespräch, ich habe es ja vorher schon gehört, mit dem Erik Marquardt hängen geblieben ist, der klassische Ansatz in der Bildverarbeitung hat weiter seine Berechtigung. Und warum das so ist, da hören wir jetzt einfach mal in das Interview rein.
Industrielle Bildverarbeitungssysteme werden ja zum Messen, Prüfen, Positionieren in einer automatisierten Fertigung in der Regel eingesetzt. Das heißt im Prinzip jedes Produkt, das technologisch ein bisschen anspruchsvoller ist, ist mittels industrieller Bildverarbeitung geprüft worden. Mittlerweile können industrielle Bildverarbeitungssysteme manche Aufgaben durchaus in Videorate mit 50 Inspektionen in der Sekunde leisten. Das kann kein Mensch. Und sie machen das natürlich im 24-Stunden-Dauerbetrieb, wenn es erforderlich ist, oder vollrichten ihre Aufgabe, indem das Bildverarbeitungssystem direkt an einem Roboter montiert ist. Da wollen sie natürlich sozusagen keinen Menschen mit in den Roboterkäfig setzen. Und insofern können da automatisierte Fertigungsprozesse realisiert werden, die anders gar nicht möglich wären.
Okay, das haben wir jetzt verstanden. Jetzt gehen wir mal noch ein bisschen Stück tiefer in das ganze Thema rein.
Ich habe eine genaue Regel, wie das Bauteil aussehen soll. Und anhand dieser genau definierten Regel führe ich meine Prüfung durch und kann dann eben feststellen, ob das Bauteil die gewünschten Eigenschaften hat oder nicht.
So, der erste Begriff, der mir jetzt hier aufgefallen ist, ist der Begriff Regel. Also diese klassischen Systeme, die wir kennen, sind regelbasierte Systeme. Oder die wir ja auch zur KI kennen, die regelbasierten Systeme. Oder siehst du das anders? Korrigier mich an der Stelle.
Ja, im Großen und Ganzen stimmt das, glaube ich, schon. Wobei, dann fordere ich uns beide jetzt auch nochmal auf, wenn wir jetzt gemeinsam mit den Zuhörern jetzt den nächsten Abschnitt hören, inwiefern es nicht im Endeffekt dann immer noch eine Regel gibt, im Sinne von, es gibt eine bestimmte Situation und die muss gut oder nicht gut gehießen werden. Das ist ja auch eine bestimmte Regel. Nur ist die Art und Weise, wie ich zu dieser Schlussfolgerung komme, ist eine andere. In dem Sinne, aber ich denke, dass man unter dem Strich tatsächlich sagen kann, klassisch, neu, eher regelbasiert gegenüber eher Stochastik, also eher Wahrscheinlichkeiten basiert.
Und jetzt hören wir mal rein, was jetzt die Herausforderung der Bildverarbeitung ist mit neuen Use Cases und mit neuen Anforderungen.
Ich erinnere mich an einen Messebesucher vor einigen Jahren in der Messe Stuttgart. Der kam mit seinem Produkt, ich glaube, es waren irgendwelche Farbstifte, und er wollte einfach überprüft haben, sind alle Farbstifte mit der richtigen Box und dem Firmenlogo auf der Topseite zu sehen und kann man das inspizieren und gucken, dass die in der richtigen Farbreihenfolge da sind. Also wie gesagt, das war eine sehr komplexe Prüfaufgabe mit Licht und Schatten und so weiter und so fort. Da stand ich damals als Anbieter einigermaßen schulterzuckend vor ihm und dann meinte er, ja, damit habe ich gerechnet, ich komme nächstes Jahr wieder. Mit Hilfe der künstlichen Intelligenz kann man diesem Menschen vielleicht heute sagen, ja, es lohnt sich vielleicht wieder zu den Anbietern zu gehen, weil jetzt Aufgaben, komplexere Aufgaben gelöst werden könnten, wo die Standardantwort über viele Jahre hinweg war, ja, wir können Teilaspekte prüfen, wir können das Ganze mit mehreren Einzelschritten, mit mehreren Systemen lösen. Jetzt kann man vielleicht die Aufgabe als Ganzes lösen. Also es gibt neue Möglichkeiten und dann kommt ja auch noch hinzu, wie gesagt, ich stehe im VDI für die optischen Technologien insgesamt. Die Terahertz-Systeme, die sich also im Wellenlängenbereich zwischen der Funktechnik und der Optik bewegen, die kommen vermehrt mit bildgebenden Systemen auf den Markt. Die Thermografie ist schon da. Das heißt also auch die Wellenlängen, die für Inspektionssysteme genutzt werden können, die für bildgebende Systeme genutzt werden können und auf die dann nachher Bildverarbeitungsalgorithmen losgelassen werden können, sei es klassisch oder mit künstlicher Intelligenz, die werden auch größer. Also insgesamt, sage ich mal, ohne da Zahlen nennen zu können, die Rahmenbedingungen für die optische Mess- und Prüftechnik sind einerseits auf der technologischen Seite sehr gut, dann haben wir aber auch die Anwendungsseite. Die KI wird ja auch eingesetzt, um Daten, die aus der Fertigungssensorik kommen, auszuwerten, um Informationen für Predictive Maintenance und so weiter und so fort zu finden. Das heißt, die optischen Mess- und Prüfsysteme haben vielleicht in der Vergangenheit nur das Signal gegeben, gut, schlecht oder Roboter, greift bitte dahin, dort liegt das Bauteil. und haben dann meinetwegen nur XY-Koordinate und Drehwinkel herausgegeben. Möglicherweise werden jetzt auch die Produktbilder, die die Kamerasysteme aufgenommen haben, archiviert und in eine Cloud gesteckt, um sie auszuwerten und Informationen fürs Predictive Maintenance zu bekommen. Das heißt, die optischen Bildverarbeitungssysteme werden wahrscheinlich auch noch eine größere Konnektivität bekommen, um noch etwas neben der eigentlichen Inspektion des gerade vorliegenden Produktes auch noch weiteres Wissen zu generieren.
Was ich jetzt interessant finde, die Bildverarbeitung ist jetzt nicht mehr nur da, um Fehler zu detektieren, also Kratzer irgendwo auf einem Produkt, sondern wir nutzen ja jetzt auch die Bildverarbeitung, um Prozesse besser zu verstehen und mit Bilddaten zu optimieren. Das ist ja vielleicht eine neue Aufgabe der Bildverarbeitung. Nicht mehr nur die Fehleranalyse von Bauteilen, sondern auch den ganzen Prozess zu optimieren. Wir kennen das ja aus unseren Beispielen aus der Prozessindustrie, dass die dort mit Bildern erst versuchen zu verstehen, wie eigentlich ihre Prozesse laufen.
Ja, das ist eine typische Erweiterung tatsächlich, ne? Von diesem, ich weiß nicht, ob wir da noch dazu kommen, von diesem Markt, der über 10, 15 Jahre teils zweistellig gewachsen ist. Und der jetzt, unabhängig von Geschichten, die jetzt gerade so mal dazwischen kommen, sicher das Potenzial hat, da auch wieder weiterzuwachen mit ganz neuen Ansätzen, ganz neuen Möglichkeiten.
Und jetzt hören wir mal rein, wie das genau funktioniert, welche Lernverfahren da genutzt werden, um Bildverarbeitung noch intelligenter vielleicht zu machen.
Bei unserem Bildverarbeitungssystem, bei dem klassischen Bildverarbeitungssystem, das wir eben besprochen haben, müsste ich bei jedem neuen Zahnrad, was einen anderen Durchmesser hat, was eine andere Zahl von Zähnen hat, müsste ich entsprechend die Information weitergeben, okay, es wird jetzt ein Zahnrad dieser Größe und mit so und so viel Zähnen inspiziert, damit dann eben der Prüfalgorithmus da entsprechend sich automatisch anpassen kann. Beim maschinellen Lernen gehe ich anders hin. Da sammle ich Beispielbilder. Im Idealfall würde ich zwei Klassen vorsehen. Einmal eine Klasse von guten Zahnrädern und in allen Größen, Varianten und so weiter würde ich dem System diese Beispielbilder von den guten Zahnrädern zeigen. Und ich würde auch Bilder von schlechten Produkten zeigen. Und dann lernt eben dieses KI-System den Unterschied zwischen gut und schlecht. Und das heißt, anstelle der Entwicklung eines Algorithmuses und der Implementierung einer Regel verändert sich die Aufgabe hin, dass ich Beispielbilder sammle und diese Beispielbilder kennzeichne, um zu sagen, okay, das ist die Klasse der guten Bilder, das ist die Klasse der schlechten Bilder. Typischerweise wird dann das neuronale Netz in einer Cloud oder auf einem großen Rechner eingelernt. Die eigentliche Prüfung kann aber, wenn das System einmal eingelernt ist, auf der Grafikkarte eines PCs oder auch in einem Kamerasystem integriert ablaufen. Dafür ist dann nicht mehr ganz so viel Rechnerleistung notwendig.
Also ich brauche sicherlich eine Anzahl von Bildern, aber es müssen nicht Millionen sein. Ich habe das mit der Ira Effenberger vom Fraunhofer IPA, also die nächste Folge, schon mal besprochen. Es geht auch mit wenigen Bildern und die muss man aber nur richtig labeln. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen, Peter.
Genau, ja, das ist ja im Prinzip nicht anders, als wir hatten das vor ein paar Monaten, einem halben Jahr schon, wo jede von uns, und das kann jeder von Ihnen, jeder von euch auch sehen, auf diese Liste, die wir ganz am Anfang gesehen haben, die auch in unserem Buch kommt, das ist in dem Fall Google, aber es gibt es überall, da kann jeder von zu Hause, der jetzt auch vielleicht Zeit dafür hat, mal ganz schnell ein paar Bilder von sich selber, von seinem Kind, von seinem Hund machen. Und dann sagt das System selber auch, das reicht mir jetzt. Und das ist typischerweise bei 25, 30 Bilder. Das ist natürlich sehr anwendungsfallabhängig. Aber das ist die klassische Art und Weise, wie ich tatsächlich jetzt im Bereich Machine Learning mit Beispielen klassifiziere. Ich habe ja einen Klassifikator und ich sage, das ist gut, 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 gut. Das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja.
Aber jetzt kommt er gleich dazu, haben wir ganz spezielle Herausforderungen in der Bildbearbeitung. Hören wir mal rein.
Die Herausforderungen im praktischen Einsatz ist vor allen Dingen, die Bilder in der ausreichenden Anzahl und in der ausreichenden Qualität und Güte zu bekommen. Und wenn sich dann doch möglicherweise ein falsch annotiertes, also falsch gekennzeichnetes Bild in der Sammlung befindet, meinetwegen Sie wollen eine Apfelsorte einladen und versehentlich ist bei dieser Apfelsorte ein Birnenbild dabei und dieses eine Bild von der Birne sorgt dafür, dass Ihre Klassifikations- und Detektionsraten total schlecht werden, dann ist momentan die Herausforderung, sozusagen dieses falsche Bild zu finden und herauszufinden, das ist das, das müssen wir aus der Einlerndatensatz entfernen, dann wird wieder alles gut. Das ist sicherlich eine Herausforderung, die Bilddaten zu sammeln, gerade wenn neue Produktlinien aufgezogen werden. Teilweise hat man weder Bilder von Produkten noch von Schlechtteilen und häufig sind ja auch gerade Fehler, die extrem selten auftreten, extrem qualitätsrelevant und dürfen auf keinen Fall durchgelassen werden. Und insofern ist die Zusammenstellung einer repräsentativen Bildauswahl sicherlich mit die größte Herausforderung. Und was sicherlich auch noch weitere Aufgaben und Herausforderungen sind, wenn sich dann im Laufe der Zeit die Produktpalette ändert, die Fehlerkriterien sich verändern, man einen Fehler vielleicht etwas enger fassen möchte, weil sich herausstellt, ja, die Kunden akzeptieren das nicht, wenn die 2 Millimeter langen Kratzer da sind. Das sehen die. Die Kratzer dürfen nicht so lang sein, die müssen kürzer sein, dass man in einem Bildverarbeitungssystem wird da im Zweifelsfall ein Parameter geändert in einem klassischen und die Sache ist gut. Beim maschinellen Lernen müssen die Einlerndaten neu zusammengestellt werden und das kann mit einem ausgesprochen hohen Einsatz und Zeitaufwand verbunden sein.
Also Machine Learning, KI macht uns nicht automatisch glücklich. Auch klassische Systeme haben ihre Berechtigung, weil es auch aufwendiger sein kann, mit Machine Learning Projekte zu realisieren oder Aufgaben zu lösen. Das finde ich spannend. Also, dass diese Use Cases da genau beobachtet werden müssen, wo lohnt es sich wirklich, dann Machine Learning, KI einzusetzen.
Die Art und Weise, wie er gerade erklärt hat, dass man natürlich in der Praxis dann, wenn man umschalten möchte von einem klassischen auf eine neue Art und Weise, von der regelbasierte, das kommen wir nochmal drauf, auf Machine Learning basierte, dann habe ich ja typischerweise, trainiere ich ja mein Modell und ich habe jetzt, sag mal, vielleicht 100 Bilder, da sage ich 75, die nutze ich für dieses Trainieren. Ich behalte nochmal 10, 15 für einen Test und nochmal 10, 15 für eine Evaluierung, umgekehrt. Und dann nehme ich ja diese 10, 15 Bilder, die lasse ich laufen durch mein Modell und nur wenn dann meine Sensitivität und meine Spezifität, wenn die richtig sind, das sind genau diese beiden Begriffe, die wir ganz am Anfang gehabt haben, nur wenn die ausreichend hoch sind, sage ich, okay, ich bin zufrieden mit meinem Modell. Und wenn die zu niedrig sind, also wenn die richtig positiv raten und die falsch negativ und so weiter und so fort, wenn die zu niedrig sind, dann sage ich, da stimmt etwas nicht, wie kann das sein? Also noch bevor ich live gehe mit meinem System, muss ich tatsächlich auf bei dem Beispiel zu bleiben, schauen, wie kann es sein, dass diese Birne jetzt als Apfel dargestellt wurde?
Und jetzt hast du uns nämlich auch ein Beispiel mitgebracht, wo nämlich klassische Systeme absolut noch ihre Berechtigung haben.
Die klassischen Systeme haben nach wie vor ihre Bedeutung, wenn es sich tatsächlich geht um die Erzeugung harter Messwerte. Ist der Kratzer 1,9, 2,0 oder 2,1 Millimeter lang, dann kriege ich das mit den klassischen regelbasierten Ansätzen sehr präzise hin und kann die Genauigkeit, die Messunsicherheit meiner Messung auch exakt spezifizieren, testen, überprüfen und das als Messmittel qualifizieren. da haben die klassischen Ansätze nach wie vor ihre Berechtigung. Wenn es darum geht, wie gesagt, die Ergebnisse erklär- und nachvollziehbar zu machen, auch dann hat die klassische Bildverarbeitung die Nase vorn. Natürlich, alle wünschen, hoffen, dass die KI-basierten Methoden besser werden, dass sie transparenter werden, dass die Blackbox vielleicht eine Graybox wird und wir das KI-System fragen können, was war der Auslöser für diese oder jene Entscheidung? Denn es gibt ja eine große Vielzahl von Aufgaben, die mit klassischen Systemen gar nicht oder nicht so gut gelöst werden können. Und da möchte man natürlich KI-basierte Systeme einsetzen. Und insofern bieten die KI-basierten Systeme schon heute die Möglichkeit, Aufgaben mit vertretbarem Aufwand zu lösen, die mit klassischen Ansätzen nicht lösbar sind, nicht zugänglich sind. Trotzdem, um die KI-Systeme weiter intensiver einzusetzen, muss auch eine entsprechende Weiterentwicklung stattfinden, damit sie noch breiter akzeptiert werden können.
Jetzt hat er die Graybox angesprochen. Die haben wir ja schon öfter immer wieder gehabt. Das Thema explainable, erklärbare KI. Warum ist welche Entscheidung getroffen worden? Nicht nur im Auto wichtig, sondern auch bei Inspektionssystemen. Und da geht es um die ganze Nachvollziehbarkeit der Entscheidung.
Ja, wie du sagst, es ist bei uns in der Industrie wird es wichtig sein, um zu verstehen, warum, also welche war jetzt das spezifische Merkmal ganz oben in der Liste, warum jetzt der Algorithmus im Endeffekt dann im Falle eines Klassifikators nach links oder nach rechts gegangen ist. Wahrscheinlich ist es relativ noch wichtiger, aber gut, dort, wo es mit Menschen zu tun hat, ne? Also irgendwann werden wir Menschen ein Recht darauf bekommen durch Gesetzgebung von der EU angestoßen, ne? Wenn wir einen Kredit anfragen, das gibt es vielleicht heute weniger oder doch, weil die Zinsen ja so niedrig sind, aber bis jetzt haben wir nur eine Antwort bekommen, ja oder nein, und in Zukunft werden wir ein Recht darauf haben, warum habe ich jetzt keinen Kredit bekommen? Und für uns in der Industrie vergleichbar, warum ist der jetzt nach links gegangen, hat gesagt, das ist richtig, obwohl es doch eine Birne ist, statt Apfel. Genau. Und dann wird sich dann, indem wir dann diese Blackbox aufbrechen, tatsächlich zeigen, wieso, sieht, das ist doch, hier ist das Bild und dieses Bild war der Auslöser. Und dann sieht derjenige, der zuständig ist, au, hat irgendjemand das Bild falsch klassifiziert. Ja. Und zum Thema tatsächlich, das ist interessant, weil ich gesagt habe, wo habe ich dann ihn kennengelernt und über dieses Thema Explainable AI werde ich dann auch in den nächsten Wochen mit dem Professor Philipp Sluzelek vom DFKI reden.
Ja, absolut. Der Sluzelek, da hast du ja ein Interview mitgeführt. Ich habe mit dem Professor Huber vom Fraunhofer IPA auch dazu gesprochen. Da machen wir eine Doppelfolge raus. Und er erklärt nämlich Methodik, wie man Explainable AI entwickeln kann und wie man das nachprüfen kann. Aber jetzt nochmal zurück zu den Vor- und Nachteilen des Systems.
Man hat dadurch nicht nur, sage ich mal, den Vorteil, dass man die Regeln nicht beschreiben muss. Man hat auch mit diesen Machine Learning Systemen gewisse Nachteile, die man berücksichtigen muss. Wenn zum Beispiel eine messtechnische Aufgabe besteht, wo ich sagen muss, okay, Kratzer bis 2 mm Länge sind okay, die kann ich für dieses Produkt noch verantworten. Und sobald die Kratzer länger sind als 2 mm, dann können wir das Produkt nicht mehr verkaufen, dann muss es aussortiert werden. Dann ist diese harte Grenze, die ja messtechnisch zu erfassen ist, die in einem Bildverarbeitungssystem ganz klar als Regel definiert werden kann, die bekomme ich als eine solche harte Regel nicht in dem KI-System implementiert. Und wenn dann das KI-System irgendwann einen Kratzer mit 2,5 mm Länge doch noch als Gutteil hat durchgehen lassen und sie stellen sich die Frage, warum ist das passiert, dann ist es bei sehr vielen KI-Systemen heute noch so, dass man das nicht erfahren kann, nicht herausfinden kann, warum das System diese Entscheidung getroffen hat. Und das ist bei der klassischen Bildverarbeitung ganz anders. Ich kann mich tatsächlich noch an das ein oder andere Bild von einem Kratzer erinnern Und dann haben wir uns das Bild im Detail angeschaut und haben festgestellt, dass dieser vermeintlich 2,5 mm lange Kratzer in der Mitte eine kurze Unterbrechung hatte und dass das Machine Vision System da einfach zwei Kratzer drin erkannt hatte, die jeweils jeder einzelne für sich unterhalb der Schwelle waren. Da konnte ich dem Kunden eine Erklärung geben und wir konnten darüber diskutieren, wie mit diesem Fall umzugehen ist und konnten gegebenenfalls die Regeln weiterentwickeln. Aber wir hatten sozusagen einen rationalen Grund, den wir als Menschen auch nachvollziehen und diskutieren konnten. Und das ist beim neuronalen Netz in den meisten Fällen wesentlich schwieriger, das System zu fragen, warum, was war der Ausschlag dafür, dass das System die Entscheidung getroffen hat, das Teil ist fehlerhaft.
Das haben wir jetzt ja schon öfter gehört in unseren Podcast-Folgen. Also diese Kombination von regelbasierten Verfahren und algorithmischen Verfahren beziehungsweise maschinellen Lernverfahren und KI ist immer noch extrem schwierig und immer noch nicht gelöst, oder?
Aber ich denke, das ist ein bisschen roter Faden bei uns durch unseren Podcast, dass von immer mehr Stellen man davon ausgeht, dass eben diese Kombination von den klassischen regelbasierten mit den neuen KI-Machine Learning-basierten von Anfang an relativ schnell schon Folge 3, 4, 5 haben uns ja mit den eben regelbasierten Systemen beschäftigt und gesagt, in der Industrie gibt es ja heute kein System, was nicht als Schleife ein regelbasiertes System hat. Es hat mit der Maschinenrichtlinie zu tun, mit Stand der Technik. Und Stand der Technik ist irgendwo beschrieben als, es darf nur einmal, ich glaube, Richtung 10.000. Und umgekehrt, wenn man vorher von Spezifizität von nur 33%, da sind das ganz, ganz andere Zahlen. Das ist sehr untypisch. Wir kommen mit dem neuralen Netz sehr wohl auch Richtung 93, 94, oder wir haben gesehen bei BMW, da war es tatsächlich 99,91% Sicherheit. Also es ist immer eine bestimmte Wahrscheinlichkeit auf eine bestimmte Menge von Daten, die ich habe. Aber eben, wenn ich sage 99,99, dann ist es noch nicht Richtung 1 auf 10.000. Aber ich denke auch, dass wir mit der Technologie sowohl Hardware wie Software dann in den nächsten Jahren dahin kommen. Und trotzdem, oder ist es dann ein Trotzdem, oder kann man dann irgendwann sagen, jetzt bin ich mit dem wahrscheinlichkeitsbasierten System so weit, dass meine Wahrscheinlichkeit auch Richtung 1 auf 10.000 geht. Und dann ist damit vielleicht de facto das regelbasierte verwirklicht, wenn man so will.
Ja, also da ist noch Gehirnschmalz gefragt, da müssen wir noch investieren. Jetzt hören wir nochmal zum Abschluss, was er sich wünscht, was die Industrie braucht und wen wundert's, er braucht auch eine Plattform.
Ja, ich sag mal, die KI-Community würde sich natürlich wünschen, dass es auf möglicherweise europäischen Plattformen Bilddatensammlungen zum Eintrainieren der künstlichen oder Vortrainieren der künstlichen Intelligenz einfach gäbe. Dadurch, dass aber ja sehr viele Bilddaten sehr restriktiv gehandhabt werden und Firmen auch oft nicht bereit sind, Bilder aus dem Haus herauszugeben, die ihre Produkte in einer Zwischenstufe der Produktion zeigen, ist es einfach sehr schwierig, an geeignete Bilddaten heranzukommen, die wirklich repräsentativ für reale Aufgaben sind. Und damit haben dann insbesondere Forschungsinstitute ihre Schwierigkeiten, ihre Software mit realen Aufgaben weiterzuentwickeln und nicht mit hypothetischen Gebilden. Also da, wie gesagt, wünscht sich die KI-Community, dass mehr Unternehmen bereit sind, ihre Daten zur Verfügung zu stellen. Und dafür muss es dann aber auch Austauschplattformen geben, dass andererseits sichergestellt ist, dass wirklich nur Befugte Zugriff auf diese Daten haben. Aber da wünscht sich die Community auf jeden Fall einen breiteren Zugriff und eine größere Bereitschaft, reale Bilddaten zur Verfügung zu haben.
Wie überall, Daten oder Bilder sind gefragt. Wenn es jemanden gibt, der Bilddaten öffentlich stellt, wäre es natürlich super, aber es macht keiner überall das Gleiche.
Ja, noch nicht. Hoffen wir mal, dass es für uns in der Industrie jetzt nicht so ein Anlass notwendig ist, wie jetzt sagen wir vom medizinischen her wir mit C19, mit Corona, da, wie ganz am Anfang gesagt, man kommt überall an die Daten ran. Es ist wirklich unglaublich. Also die ganzen Universitäten und Forschungslabore, es gibt da überall auf den GitHub und so weiter und so fort, der Johns Hopkins, diese Daten werden geteilt. Es hat auch schon bei uns in der Industrie, an Bosch hat auch schon vor 2-3 Jahren schon bestimmte industrielle Daten verfügbar gemacht. Die EU will ja als Teil ihrer Digitalstrategie auch dafür sorgen, dass wir in Europa Daten haben. Das muss nicht unbedingt Europa sein. Aber gut, wenn wir sagen, wir sind die Nummer 1 im Maschinenbau-Exporteur, kriegen jetzt leider einen kleinen Dip, aber wir werden da schon wieder rauskommen und wir werden mit KI unsere Maschinen in die Welt bringen. Wenn wir das wollen, und ich denke, das sollten wir wollen, dann gehört tatsächlich dazu, dass wir auch als Europäer, als deutsche Firmen dann diese Initiative nehmen und sagen, ciao, wir legen die Daten jetzt hier hin und irgendwo auf dem GitHub oder auf eine europäische Datenplattform machen wir jetzt ein /Industrie und da kann jeder anfangen, seine Daten hinzulegen. Und ich denke tatsächlich, dass jeder, der jetzt zuhört, der eher bei einer größeren Firma arbeitet, das können die Mittelständler heute nicht machen, aber die Großfirmen, die haben dann mittlerweile ihre Daten und es müssen nicht natürlich die Kronjuwelen sein, die behält man für sich, aber die allgemein verfügbare Daten, wo man sagen kann, okay, das war für mich jetzt sehr interessant, bestimmt auch für die anderen, bitte teilen, damit die, die nach euch, nach ihnen kommen, nämlich die mittelgroßen und dann irgendwann auch die kleinen Firmen, auch damit mitgenommen werden können.
Ich bin da immer skeptisch, warten wir das mal ab. Produktionsbilder werden wir nicht bekommen, aber wie man Lösungen aufsetzt, darüber habe ich mit der Ira Effenberger vom Fraunhofer IPA gesprochen, die nächste Folge. Und die erklärt in der nächsten Folge nämlich, wie man heute sozusagen ein Bildverarbeitungssystem aufbaut und wie das funktionieren kann. Peter, das war Folge 46 unseres Podcasts KI in der Industrie. Vielen Dank dir, schöne Grüße nach München, bleibt gesund und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt bitte auch gesund.
Wünsche ich dir auch. Robert, du hast es schon immer als Unterschrift gehabt, bleib gesund, nutzen die meisten von uns, wünsche ich dir, wünsche ich allen Zuhörern und Zuhörerinnen auch einen schönen Sonntag, schöne Woche und bis demnächst wieder.
Bis demnächst, tschüss.